1.5 still remains absolutely the goal. That doesn't change, but we must now approach it differently because now we are coming at it from above.
Das war Inga Andersen, die Chefin des UN-Umweltprogramms, und die stimmt die Welt auf eine Zäsur ein. 1,5 Grad Erderhitzung bleiben das Ziel, aber wir nähern uns ihm nicht mehr aus der Richtung einer kälteren Welt, sondern aus Richtung einer heißeren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich arbeite bei Klimareporter und spreche heute mit Jonas Waag von der Taz. Hi Jonas.
Hallo Sandra. Das hier sind heute unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, dass die Vereinten Nationen jetzt ganz offen vom Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze sprechen. Danach geht es um die katastrophalen Fluten in Nepal und Tibet und was sie mit dem Klimawandel zu tun haben. Und zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht. Einer der größten Methansünder der Erde stopft offenbar seine Methanlecks.
Ja, aber zum Anfang sprechen wir erstmal über den Klimareport, den das UN-Umweltprogramm UNEP an diesem Mittwoch vorgelegt hat. Und die Kernbotschaft des Reports lautet, die Menschheit wird die 1,5-Grad-Grenze schon in den nächsten Jahren reißen. Derzeit befindet sich die Welt laut dem Report auf einem Weg zu einer Erderwärmung von 2,6 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Ja, und damit ist das 1,5-Grad-Ziel, das ja im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde, nicht mehr einzuhalten.
Dieses 1,5-Grad-Limit ist ein wissenschaftlich begründeter Richtwert, auf den sich die Staaten 2015 im Pariser Klimaabkommen geeinigt haben. Also sowas wie eine Warnlinie. Und die ist wichtig, weil mit jedem weiteren Temperaturanstieg die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender Klimafolgen zunimmt. Dazu gehören häufigere und stärkere Extremwetterereignisse, Schäden an Ökosystemen sowie ein steigendes Risiko für irreversible Veränderungen im Klimasystem, etwa die Destabilisierung des grönländischen oder des westantarktischen Eisschilds oder eine starke Störung der atlantischen Umweltströmung, die das Klima Europas bisher wesentlich mitprägt und vergleichsweise mild macht.
Ja, das UNEP hält weiter an dem 1,5-Grad-Ziel fest, aber in dem Bericht gehen sie auch davon aus, dass die Marke überschritten wird. Und entscheidend sei aber, wie weit und wie lange. Also die globale Durchschnittstemperatur, die soll halt möglichst wenig über 1,5 Grad steigen, dann auch schnell ihren Höchststand erreichen und danach wieder sinken. Denn je höher die Erderwärmung ausfällt und je länger sie anhält, desto größer werden die Folgen der Klimakrise. Ja, und um die Temperatur wieder unter 1,5 Grad zu bringen, müssten die CO2-Emissionen zunächst drastisch sinken. Und zudem müsste der Atmosphäre langfristig mehr Kohlendioxid entzogen werden, als noch ausgestoßen wird.
2024 wurde die 1,5-Grad-Marke erstmals im Durchschnitt eines einzelnen Kalenderjahres überschritten. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Erde dauerhaft um mehr als 1,5 Grad wärmer geworden ist. Einzelne Jahre können durch natürliche Klimaschwankungen besonders warm oder kühl ausfallen. Deshalb wird für die langfristige globale Erwärmung einen Zeitraum von etwa 20 Jahren betrachtet. Dieser Wert liegt derzeit bei rund 1,4 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Laut dem optimistischsten Szenario des UN-Berichts steigt die globale Temperatur auf 1,8 Grad über dem vorindustriellen Niveau. In den meisten anderen Szenarien fällt der Anstieg noch höher aus.
Ja, und welche Schlüsse lassen sich jetzt aus dem Bericht ziehen? Also die Emissionen auf Null zu senken, das wäre quasi nicht das Endziel von Klimapolitik, sondern eigentlich nur ein Zwischenschritt. Soll die globale Erwärmung nach einer Überschreitung wieder auf 1,5 Grad sinken, müsste der Atmosphäre langfristig mehr CO2 entzogen werden. Und das UNEP sieht vor allem die Industrieländer in der Verantwortung.
Neben natürlichen Verfahren wie Aufforstung und der Wiederherstellung von Mooren nennt der Bericht auch technische Verfahren, mit denen CO2 aus der Luft abgeschieden und dauerhaft gespeichert werden soll. Doch deren Möglichkeiten seien begrenzt. Beim heutigen Umfang von Aufforstung und Waldbewirtschaftung würde es laut UNEP mehr als 100 Jahre dauern, die globale Erwärmung um gerade einmal 0,1 Grad zu senken, selbst wenn gleichzeitig gar keine CO2-Emissionen mehr anfallen. Auch die technischen Verfahren stoßen an Grenzen, unter anderem, weil die Kapazitäten für die dauerhafte unterirdische Speicherung von CO2 begrenzt sind und vor allem, weil die Technik noch nicht im großen Maßstab funktioniert.
Also die CO2-Entnahme kann die Folgen von weiter hohen Treibhausgasemissionen also nicht ausgleichen. Und je weiter die globale Temperatur steigt, desto schwieriger wird es auch, sie durch CO2-Entnahme wieder auf 1,5 Grad zu senken. Und umso wichtiger ist es deshalb, die Treibhausgase schnell und dauerhaft zu senken. Und UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert deshalb einen beschleunigten Ausstieg aus fossilen Energien, eine Revolution bei den erneuerbaren Energien und eine drastische Senkung der Methanemissionen sowie einen besseren Schutz für Böden, Wälder und Ozeane.
Zu unserem zweiten Thema. Letzte Woche haben verheerende Sturzfluten in Nepal und Tibet mehr als 1.000 Menschen getötet. Es werden immer noch Tausende vermisst. Darunter sollen auch hunderte Menschen sein, die in Tunneln für Wasserkraftprojekte gefangen sind. Die Wassermassen haben 2,2 Millionen Tonnen Schutt hinterlassen. Verursacht wurde die Katastrophe wahrscheinlich von einem Gletscherabbruch. Am 7227 Meter hohen Berg Langtang Lirung soll sich ein großer Teil des Gletschers gelöst und etwa 1000 Meter, also 1 Kilometer weit, in ein Tal gestürzt sein.
Das Eis des Gletschers ist dabei wahrscheinlich sofort geschmolzen, weil die Reibung beim Fallen so groß war. Das Gestein und das Wasser sind dann in einen Fluss gestürzt und haben so die Sturzflut ausgelöst, wobei noch nicht klar ist, ob das sofort geschehen ist oder ob der Felssturz zuerst den Fluss aufgestaut hat und das Wasser dann mit einem Schwall abgeflossen ist.
Der Aufprall des Gletschers und die darauf folgenden Fluten waren so stark, dass die US-Erdbeobachtungsbehörde zunächst dachte, ein Erdbeben habe die Katastrophe ausgelöst. Später berichtete sie sich dann, die Seismografen haben kein Erdbeben aufgezeichnet, sondern den Gletscherabbruch selbst, also diesen Aufprall. Innerhalb von 30 Minuten sind Wasserpegel des betroffenen Flusses um 7 bis 9 Meter gestiegen.
Es lässt sich noch nicht genau sagen, wie groß der Einfluss des Klimawandels auf diese Flut war. Aber dass die Erderhitzung zur Katastrophe beigetragen hat, ist nahezu sicher. Die Himalaya-Region wird mit den weltweit steigenden Temperaturen ebenfalls wärmer und dadurch taut der Permafrost, der das Gestein in den Bergen wie Klebstoff zusammenhält. Ja, und die Wochen vor dem Gletscherabbruch waren ungewöhnlich warm, so warm wie seit 2 Jahren nicht mehr. Das könnte zum Absturz des Gletschers beigetragen haben.
Seit dem Jahr 2000 verlieren die Gletscher außerdem immer mehr Eis. Schon 2023 hatte das International Center for Integrated Mountain Development gewarnt, dass Sturzfluten und Lawinen deshalb in der Region immer wahrscheinlicher werden. Bis 2100 könnten die Gletscher im Himalaya und Hindukusch laut den ForscherInnen 80% ihres Volumens verlieren. Und das passiert meist nicht gleichmäßig, sondern plötzlich und heftig. Ende des Jahrhunderts könnten zudem Gletscherseen häufiger über die Ufer treten oder sogar kollabieren, weil sich dort immer mehr Schmelzwasser ansammelt.
Ja, sich daran anzupassen, ist wahrscheinlich an vielen Orten überhaupt nicht möglich. Der nepalesische Klimaexperte und Diplomat Manjit Dakal sagte der Nachrichtenagentur AP, die Grenze der Anpassung sei in einigen Regionen überschritten. Und eine Flut zerstöre nicht nur Häuser, sondern auch den Boden darunter, Straßen, Wasser- und Stromversorgung und Schulen. Sollten die Menschen ihre Heimat wieder aufbauen wollen, müssten sie die Klimarisiken von vornherein mit einplanen. Aber das ist natürlich noch teurer als der Wiederaufbau allein.
Dakal wies darauf hin, dass Nepal für weniger als 0,1% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, aber für die Folgen der Erderhitzung trotzdem bezahlen muss. Schuld an der Katastrophe seien aber diejenigen, die die globalen Temperaturen nach oben treiben und von der fossilen Wirtschaftsweise so lang profitiert haben. Der nepalesische Außenminister Shishir Karnal sagte, als Reaktion auf die Flutkatastrophe werde die Regierung nicht mehr um Hilfe bitten, sondern Gerechtigkeit und Kompensationen verlangen. Es gehe nicht um Wohltätigkeit, sondern um rechtliche und moralische Verpflichtungen. Der Finanzminister Nepals hat laut Karnal China, Indien und den USA, also den 3 größten CO2-Emittenten, einen Brief geschrieben, um Klimakompensationen zu verlangen.
Ja, Karnal sagte auch, dass die Gletscherschmelze infolge des Klimawandels nicht nur zu Flutkatastrophen führe, sondern weniger Gletscher bedeuten auch weniger Trinkwasser in den Flüssen des Himalaya. Und wichtige Flüsse in Südostasien wie der Ganges oder der Brahmaputra speisen sich aus Schmelzwasser aus dem Himalaya. schrumpfen die Gletscher dort, schrumpfen auch die Flüsse. Und davon betroffen werden hunderte Millionen Menschen. Nepals Außenminister Kanal sagte deshalb, er fordere Gerechtigkeit, nicht nur um Nepals Willen, sondern für das Überleben der südasiatischen Zivilisation.
Zum Schluss sprechen wir über eine Möglichkeit, Treibhausgasemissionen zu senken. Es geht um Turkmenistan. Das Land in Zentralasien hat damit begonnen, große Methanlecks zu schließen. Das zeigen aktuelle Daten des UN-Umweltprogramms UNEP. Demnach wurden bislang 8 große Lecks geschlossen. Dafür wurden unter anderem korrodierte Rohre und defekte Bohrlöcher repariert sowie Anlagen instand gesetzt, in denen überschüssiges Gas verbrannt wird. Das UN-Umweltprogramm spricht von einem wichtigen ersten Schritt.
Ja, und warum ist das wichtig? Ja, Methan ist ein besonders starkes Treibhausgas und trägt heute mit etwa einem Viertel bis einem Drittel der bisherigen menschengemachten globalen Erwärmung bei. Über einen Zeitraum von 20 Jahren wirkt es in der Atmosphäre rund 80 Mal stärker als CO2 und gleichzeitig bleibt Methan aber deutlich kürzer in der Atmosphäre. Ja, und bei der Förderung von Öl und Gas lassen sich Methanemissionen vergleichsweise schnell und einfach reduzieren. Viele Lecks entstehen durch undichte Leitungen oder Ventile und andere technische Defekte und die können eben einfach häufig zügig repariert werden. Anders als bei vielen langfristigen Klimaschutzmaßnahmen sind dafür nämlich keine Veränderungen des gesamten Energiesystems notwendig. Und das Schließen großer Lecks gilt deshalb als eine der Maßnahmen, mit denen sich Treibhausgasemissionen kurzfristig besonders schnell senken lassen.
Turkmenistan hat allerdings weiter ein besonders großes Problem mit Methanemissionen aus seiner Öl- und Gasindustrie. Satellitendaten zeigen dort zahlreiche große Emissionsquellen, aus denen zum Teil mehrere Tonnen Methan pro Stunde entweichen. 2022 wurden dort mehr solcher extremen Methanfreisetzungen registriert als in jedem anderen Land, konkret über 184 besonders große Methanfreisetzungen. Und im vergangenen Jahr schickte die UN dem Land fast 200 Warnungen wegen hoher Methanemissionen. Auf etwa 20% der Warnungen reagierte Turkmenistan und übermittelte Informationen aus Untersuchungen vor Ort sowie mögliche Pläne zur Behebung der Lecks.
Zum Vergleich, die USA erhielten mit 138 Warnungen die zweithöchste Zahl, aber sie reagierten auf gar keine davon und behoben im vergangenen Jahr auch keines der gemeldeten Lecks. Auch Iran, Russland und China reagierten auf keine der Warnungen. Und UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Länder dazu aufgerufen, auf mindestens 80% der Warnungen zu reagieren.
Beim Klimagipfel in Glasgow 2021 wurde der Global Methane Pledge ins Leben gerufen. Inzwischen beteiligen sich 159 Staaten daran, darunter seit 2023 auch Turkmenistan. Gemeinsam wollen sie die weltweiten Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30% gegenüber 2020 senken. Gelingt das, könnte die Erderwärmung bis 2050 um mindestens 0,2 Grad geringer ausfallen. Dieser Pledge ist allerdings freiwillig. Die 30% sind ein gemeinsames globales Ziel und keine verbindliche Vorgabe für jedes einzelne Land. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge des Klima-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei allen bedanken, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Unser Dank geht an Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheurer, Roland Munsonius, Harald Manz, Nuri Erentschin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Royke Wenner, Philipp Dressler, Saskia Reinbeek, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf, Ralf Bußberg, Friederike Benjes, Peter Spang, Marco Roscher, Armin Kreisjahr, Mandy Singer-Brodowski, Sarah Föson und Kaspar Nickel, die uns regelmäßig mit einer Spende unterstützen. Und vielen Dank auch an Yushin Vashio für die einmalige Spende in dieser Woche.
Auch von mir vielen Dank. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.